An der Stanford University in Kalifornien gab es letztes Wochenende eine hochkarätige UFO-Konferenz. Das Who is Who der Experten, Militärs und Geheimdienstler haben dort über die Zukunft der UAP-Forschung debattiert und über die Enthüllung von Regierungsinformationen. Auf welche Weise man der Menschheit möglichst schonend beibringen kann, dass auf unserem Planeten nichtmenschliche Intelligenzen mit überlegener Technologie unterwegs sind. Was genau dort besprochen worden ist, das erfahrt ihr jetzt aus erster Hand hier bei Erstkontakt. Willkommen zurück bei Erstkontakt, der Sendung über das wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt oder, wenn wir nicht aufpassen, das uns droht zu überrollen. Ich möchte gleich am Anfang sagen, wenn euch diese Sendung etwas wirr vorkommt und meine Äußerungen mit vielen Äs und Widersprüchen gespickt sind, dann liegt das daran, dass ich noch völlig jetlagged bin. 9 Stunden Zeitunterschied zwischen Europa und San Francisco hinterlassen ihre Spuren, vor allem wenn man diesen Jetlag zweimal hintereinander machen muss. Ich habe aber hier jemanden dabei, der mir hoffentlich den Hintern rettet, und das ist wie immer mein fabelhafter Co-Moderator Dirk Pohlmann.
Ja, yeah, save your ass, I'm ready. Yeah. Okay.
Fangen wir gleich an. Das also gleich am Anfang als Warnung. Ich möchte aber ganz, bevor wir über diese Sol-Conference reden, die wirklich das Ereignis des Jahrzehnts war, das muss ich wirklich sagen, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass mein Buch jetzt also endlich vorbestellbar ist. Sie sind hier, was jetzt, erschienen im Tiger Press Verlag. Man kann es vorbestellen, es soll noch vor Weihnachten fertig sein. Und geht auf die Website buchkomplizen.de und ihr werdet dort in diesem Buch einen sehr, sehr guten Überblick über dieses Thema finden, vor allem gedacht für Einsteiger, aber auch für die Leute, die sich schon gut damit auskennen, über die Implikationen und über die, randseitigen grenzwissenschaftlichen Aspekte des Phänomens mehr erfahren wollen. Ihr kriegt darin einen sehr, sehr guten Überblick, und diese Sol-Konferenz jetzt an der Stanford University hat mir auch gezeigt, dass ich damit wirklich goldrichtig liege mit dem, was ich da geschrieben habe, sowohl was die Fälle angeht, als auch was die Entwicklungen und die Implikationen betrifft. Also ich denke mal, so ein Buch hat es in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum auf keinen Fall gegeben, und es wird einige Zeit dauern. Es wird nicht nur 200 Seiten haben, das ist schon klar. Ich glaube, es sind wahrscheinlich eher so 400, 500 Seiten. Das ist noch nicht so ganz klar. Also besorgt euch das, bitte vorbestellen. Ich würde mich sehr freuen. So, und jetzt reden wir über die Sol-Konferenz. Es war das Gründungstreffen der Sol Foundation. Und ach so, und damit ihr mir überhaupt glaubt, dass ich da war, ja, also hier ist mein Name Tag, das mache ich mir jetzt mal dran.
Das kann man ja auch nicht fälschen, sowas. Das ist ja der beste Beweis, den es
gibt. Nee, das hat Rosé da drüben im Copyshop auch gesagt zu mir, und das kriegen die nie raus. Und hier ist das Programmheft, was auf unseren Stühlen lag.
Fotobeweis wäre sinnvoller.
So, und das ist genau, und das ist aber jetzt eben der Punkt, es gibt keinen Fotobeweis. Also denn wir sind alle angewiesen worden, auf keinen Fall zu fotografieren oder aufzunehmen. Das hat schon seine Gründe. Also das, man muss erstmal zum Rahmen dieser ganzen Geschichte muss man erstmal sagen, es hat hier an der Stanford University stattgefunden in einem Gebäude. Das hieß Yang Xiang irgendwas. Moment hier, das ist das Gebäude hier oben im Obergeschoss. Da ist so ein großes so ein Konferenzraum, und dort war das also drin. In den Pausen konnte man dann immer auch hier rausgehen, und das ist ja ein riesengroßer Komplex, dieser Campus. Also das ist ja wirklich, du kannst dich da drin verlaufen, du musst schon wirklich wissen, wo das ist, und es war also schon ein kleines bisschen versteckt. Und Genau, am Tag vorher bin ich mit meiner lieben Freundin Dr. Beatrice Villarroel dort schon mal hingelaufen. Wir waren ja beide jetlagged und konnten deswegen also am frühen Morgen, sie kommt ja aus Schweden und war auch eine der Sprecherinnen da und wollte eben auch wissen, wo es ist. Und da haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht vom Hotel bis dahin, so etwa 20 Minuten und haben das schon mal angeguckt.
Das ist ja das Hauptgebäude da im Hintergrund.
Das ist das Hauptgebäude, genau. Und man kann also hier, das ist dann das Hauptgebäude so von der Seite nochmal. Das Wetter war etwa so wie hier auf Mallorca, also so 18 Grad, bisschen windig, bisschen stürmisch. Und es war eine geschlossene Runde. Also es war eine Veranstaltung, wo man nur mit gesonderter Einladung reinkam. Und wie gesagt, man durfte keine, ich merke schon, wer von uns beiden
ist Jetlag? Ich bin Jetlag.
Genau. Man durfte keine
Fotos. Berlin. Das hat so ewig gedauert bis hier.
Genau. Also man durfte keine Fotos machen im Saal. Aber ich habe dann hier in der Pause mal ein Foto gemacht vom Hof, damit man sieht. Also das war wirklich eine offizielle Stanford University Veranstaltung. Und nicht einfach was, wo sich jemand eingemietet hatte in einem Konferenzraum, um dort irgendwas Verrücktes durchzuziehen. Die ganze Sache ist ja auch organisiert worden, insbesondere von diesen beiden Menschen hier, die ich jetzt hier gleich mal nochmal zeige, und zwar von Professor Gary Nolan vom Pathologie-Institut der Stanford University School of Medicine und von dem soziokulturellen Anthropologen Dr. Peter Skafish, der auch eher eine internationale Person ist. Also der hat ständig eigentlich nur im Ausland gewohnt und hat eine sehr internationale Perspektive auf das ganze Thema. Es waren 200 Leute da. Die Veranstaltung wurde eigentlich erstmal eröffnet mit dem dringenden Appell, dass nichts gefilmt werden soll, nichts getwittert werden soll während der Veranstaltung und dass auch Leute von der Regierung mit dabei sind und dass es wichtig ist, dass sich zu erinnern, dass das hier ein unclassified meeting ist, also ein nicht geheimes Treffen und es wurde dazu ausdrücklich aufgerufen, keinerlei geheimen Informationen hier mitzuteilen. Das war natürlich deshalb wichtig, weil es waren viele Leute, viele Insider vom Geheimdienst da, es waren viele Wissenschaftler, Experten und so weiter da. Und wir wollen das jetzt hier durchgehen und wir können es aber in voller Länge nicht auf YouTube bringen. Ich möchte kurz sagen, wer dabei war, zum Beispiel Avi Loeb, Beatrice Villarroel, Gary Nolan, Jacques Vallée, Diana Welsh Pazulka, die Religionswissenschaftlerin, Peter Skafish, Leslie Kane war da, Dr. Harold Puthoff war da, übrigens der ein total netter Mensch, das muss ich wirklich sagen. Moment, ich krieg das hier noch hin. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich musste ein Selfie mit ihm machen, mit Herr Puthoff. Es ist eine Legende, der Mann. So, okay, das haben wir jetzt
auch. Jetzt ist ja der Beweis. Das ist eindeutig Stanford, du und Herr Puthoff. Das muss erstmal AI.
Nee, das kann man alles in Photoshop machen. Das GPT-4, mach ein Foto von mir und Herr Puthoff. Und dann war noch Larry McGuire da, ein Abgeordneter vom kanadischen Parlament, der neulich von sich reden gemacht hat, weil dieser Brief bekannt geworden ist, den er an die Verteidigungsministerin geschrieben hat, in dem er Informationen gibt darüber, dass die Five Eyes Geheimdienst-Community ja selber also transnationale UAP-Forschung an diesen geborgenen Raumschüsseln durchführt, ja. Dann war der Rear Admiral Timothy Galloway dabei, also früherer Rear Admiral von der US Navy. Es war ein Politikwissenschaftler von der Universität Hawaii zugeschaltet, Jairus Victor Grove, der über die Zukunftsszenarien von Disclosure geredet hat, was man da verhindern muss. Wer auch dabei war, ich zeige jetzt mal ein bisschen eins aus dem Nähkästchen, das kann mir ja keiner verbieten, das war bei der Busfahrt. Wo ich aus irgendeinem Grunde mit im Shuttlebus der Redner gelandet bin. Hier sehen wir Beatrice Villarroel. Nein, sie war der Grund, warum ich da. Sie hat gesagt, sie will mich da mitnehmen. Sie sitzt dort neben dem ehemaligen Oberst Carl Nell, der mit David Grush zusammengearbeitet hat und der ihn ja bestätigt hat. Und das hier ist Harold Puthoff und hier sehen wir Christopher Mellon und hier hinten sehen wir Jonathan Berthe, der auch ein Belgier ist und auch bei der Soul Foundation eine wichtige Rolle spielt. Der war also auch dabei. Dann hatten wir Jonathan Berthe, der einen sehr interessanten Vortrag gehalten hat über die europäische Perspektive davon. Christopher Mellon, über den wir noch reden werden, den habe ich dort wieder getroffen. Dann ein absolutes Highlight war, dass der ehemalige Generalinspekteur der Geheimdienstgesellschaft und NSA Special Investigator Charles McCullough der Dritte dort war und ein bisschen was erzählt hat über die Ermittlungen, über die Arbeit, was er da so macht, um die Whistleblower, um den Whistleblowern Gehör zu verschaffen. Ia Whitley, es ist eine Weltraumwissenschaftlerin und zwar eine Weltraumpsychologin und Weltraummedizinerin, die über besondere Bewusstseinszustände von Astronauten geredet hat und dass man sowas eben ernst nehmen muss und dass das auch große Implikationen hat für die ganze UAP-Thematik. Dann gab es noch einen Religionswissenschaftler namens Paul Thigpen. Dann hat Jeff Kripal gesprochen von der Rice University, der meiner Meinung nach einen der besten Einsichten hat, die man sich vorstellen kann, Jeff Kripal. Und es wurde zum Schluss noch David Grush zugeschaltet. Und es ist wie immer so, die wichtigsten Sachen, die besprochen worden sind, finden dann natürlich nicht während der Konferenz statt, sondern im ringsherum. Ich halte mich in dieser Sendung an die Abmachung, dass ich darüber rede, was besprochen worden ist und dass ich auch erwähne, von den Leuten, die man kennt, wer im Publikum war und was die gesagt haben, aber dass ich jetzt nicht weiter darauf eingehen werde, wer was am Rande der Konferenz zu mir gesagt hat. Ich finde das einfach fair, weil wir müssen, es ist nicht, dass ich das geheim halten will oder so, oder dass ich jetzt in so einem Bilderberg-Club aufgestiegen wäre oder sowas, sondern es geht einfach darum, das war ein ganz wichtiges Treffen, das war keine UFO-Konferenz, sondern das war ein Treffen, wo die wichtigsten Entscheidungsträger wirklich ernsthaft in einem geschützten Rahmen darüber geredet haben, wie bringen wir das Thema jetzt an die Öffentlichkeit. Das ist das.
Dann wäre ja die Frage, wie bist du denn da reingekommen?
Ich bin kein Entscheidungsträger. Es waren aber auch ein paar Journalisten da. Also es waren ein paar amerikanische Podcaster waren auch dabei. Mhm. Und ich hatte auf der Website mich auch angemeldet, hatte angefragt, ob ich reinkommen darf. Und ich kannte auch jemanden noch von früher, der dort in der Soul Foundation eine Rolle spielt. Und der hat dann dafür gesorgt, dass ich dann dort auch meine Einladung bekomme. Als einziger Deutscher. Ich habe niemanden anderen Deutschen getroffen. Ich habe allerdings es kam dann jemand zu mir, der gesagt hat, der ist ein Österreicher. Es war ein österreichischer Wissenschaftler, der seit 2004 schon in Kalifornien an einer anderen Universität forscht, im biomedizinischen Bereich und der eben an der Thematik auch interessiert war und genau, dann haben wir kurz auf Deutsch gequatscht. Ansonsten habe ich dort niemanden Deutschen gesehen.
Aber das heißt auch auf gut Deutsch heißt das, da wird Robert nicht darauf hinweisen, aber die Bedeutung von dir in dieser Community ist nicht im Bereich der sozusagen esoterischen Flachwasserbewohner, sondern du bist jetzt im Dachgeschoss angekommen. Ja, also wenn du dahin kommst, die Namen, die wir eben gehört haben, es wäre ja kürzer gewesen zu erwähnen, wer nicht da war, als aufzuzählen, wer alles da war, weil das ist jetzt eigentlich alles. Ich überlege gerade, ob mir wirklich jemand einfällt, vielleicht unser deutscher Professor, der mit Avi Loeb zusammenarbeitet, Kajal.
Nee, er arbeitet, Hakan Kajal arbeitet ja nicht mit Avi Loeb zusammen.
Ach so, okay.
Nee, arbeitet nicht zusammen. Das stimmt, aber ich habe auch schon, ich informiere wirklich gerne jeden aus der deutschen Community über alles, was ich dort mitgenommen habe, gern off the record und so weiter, weil ich nämlich finde, und das ist auch klar geworden, das wird jetzt auch im weiteren Verlaufe klar. Also während wir hier in Europa und noch unsere Zeit verplempern damit, darüber zu reden, ob es UFOs überhaupt gibt und alle Leute zu brandmarken und auf Psiram und sonst wo reinzustellen als verrückte UFO-Spinner, wird in Stanford an der führenden Universität, an einer der führenden Universitäten der Welt, in einer krassen Elefantenrunde schon darüber geredet, wie man das an die Öffentlichkeit bringt und wie man mit Hilfe von Investoren und so weiter diese Thematik an die Öffentlichkeit bringt. Ich will mal kurz mal sagen, also links neben mir saß ein ziemlich milliardenschwerer wahrscheinlich Investor, der nur einer von den vielen Investoren waren. Ich habe so ein bisschen mich natürlich mit vielen Leuten unterhalten und auf der anderen Seite saß ein bekannter Kampfjet-Pilot, den man kennt von der amerikanischen. Das ist gar kein Zweifel, dass dieses Thema real ist. Es wird nur eben in Europa nicht zur Kenntnis genommen und vor allem in Deutschland nicht, jedenfalls offiziell nicht. Und ich finde das halt sehr, sehr schade, weil ich bin eben doch irgendwie von der Nationalität her Deutscher, auch wenn ich nicht mehr da wohne. Aber ich finde es halt sehr schade, dass ich dabei zugucken muss, wie Deutschland hinten runterkippt. Ja, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, verpasst hier gerade einen unglaublich wichtigen Trend. Aber gut, lass uns mal.
Er wird uns einholen, brauchen wir nicht drüber reden. Er wird uns einholen. Das ist sozusagen, ist keine Frage, ob das kommen wird, sondern dann kann man sich halt darüber unterhalten, wer die Berater oder wer die Regulatoren der öffentlichen Meinung waren und ob man mit diesen Leuten noch irgendwas weiter anfangen kann, außer sie in den Gartenbau zu schicken. Ja, das ist ja die Konsequenz. Aber gehen wir mal rein, weil ich habe jetzt deine Notizen gelesen und ohne rot zu werden, kann ich sagen, also du hast gesagt, die wichtigste der letzten 10 Jahre, oder was hattest du gesagt?
Also ich würde es, also eine der allerwichtigsten jemals, meiner
überhaupt,
Meinung nach.
Also von dem, was ich gelesen habe, würde ich sagen, das ist jetzt schwer zu toppen, weil es geht, es sind viele Einblicke, aber die Bedeutung, also wie tief das geht und über was wir eigentlich reden und dann wie, es wird ja nicht mehr, wie du gesagt hast, nicht mehr darüber geredet, ob es das gibt, sondern mit welcher Dosierung, homöopathisch oder allopathisch, oder wie man diese Tatsachen jetzt in den Blutkreislauf der Gesellschaften kriegt, ohne schwere Immunreaktionen mit tödlicher anaphylaktischem Schock hervorzurufen. Das ist das Thema dieser Konferenz gewesen, abgesehen von den Tatsachen an sich, wer weiß was und wo stehen wir da eigentlich, ist das Hauptthema ja gewesen, wie kriegen wir das jetzt in die Diskussion, in die Köpfe der Leute, ohne dass wir eine Katastrophe auslösen.
Genau. Also die ersten paar Redebeiträge, die können wir so zusammenfassen im freien YouTube. Ich möchte aber dafür um Verständnis bitten, dass wir den größten Teil der Sendung im geschlossenen Bereich für unsere Abonnenten auf Exomagazin TV machen werden. Und zwar deshalb, wenn ich alleine meine Reisekosten zusammenzähle, dann komme ich so auf 3.500 bis $4.000. Da sind noch nicht die Taxi und die und Essen gehen mit den Leuten dabei und die Ringsrumkosten und Zeit und was man da sonst noch so verbringt, ganz abgesehen von dem Stress. Also ich bin auf meine eigenen Kosten dahin gefahren. Ich muss das irgendwie wieder reinkriegen, sonst kriege ich Stress mit meiner Frau. Und meine Kinder wollen ja auch irgendwas zu Weihnachten geschenkt bekommen. Also ich kann hier nicht die Familienkasse plündern und dann nicht irgendwie versuchen, das Geld wieder reinzuholen. Also bitte, wenn euch das Thema ernsthaft interessiert, schließt ein Abo ab auf Exomagazin TV und da kriegt ihr dann das volle Bild. Also fangen wir an.
Wollte ich sagen, ich habe gerade sehr schön gelesen, mein Lieblingsquote für Chuck Norris ist jetzt, dass Chuck Norris es ab und zu schafft, seine Frau davon zu überzeugen, dass er Recht hatte und sie Unrecht. Für den Rest der Welt gilt das nicht.
Ja, gut, also meine Frau ist sehr verständnisvoll, das muss ich wirklich sagen. das war auch wirklich anstrengend, diese 9 Stunden Zeitunterschied überhaupt zu verkraften und in kürzester Zeit und dann wieder zurück und so. Wie gesagt, ich bin alle noch ein bisschen plemplem. Also fangen wir jetzt mal an. Avi Loeb war da am Anfang und hat den habe ich vor 2 Wochen übrigens schon an der Sorbonne-Universität gesehen und ist ja Astronomieprofessor von der Harvard-Universität, Direktor des Galileo-Projektes, wo es darum geht, Suche nach außerirdischer Intelligenz durchzuführen. Und er hat über seine Forschung geredet, dass das alles angefangen hat mit der Entdeckung von interstellaren Objekten, nämlich Oumuamua, und dann gab es noch 2 andere, hat das Galileo-Projekt vorgestellt, und er hat genauere Einzelheiten gegeben, welche Methoden sie benutzen in dem Galileo-Projekt, um Himmelsüberwachung zu machen. Die haben dann also
es geht, um das nochmal klar zu machen, es geht um 3 interstellare Objekte, die auf der Erde eingeschlagen sind oder sozusagen an ihr vorbeigeflogen sind. Auf jeden Fall Objekte, die nicht aus unserem Sonnensystem sind, sondern auf der Durchreise quasi. Oder eben wie in dem Fall, was sie da im Marianengraben hochgezogen haben, wo sie es gefunden haben. Also wenigstens Überreste davon, um dann zu gucken, was es ist, ja. Was ist da vorbeigekommen bei uns? Das, also nicht Komet, genau, oder sonst was, sondern extrastellare Objekte. Ja.
Da gab es
also Oumuamua von der Größe eines Footballfields. Ja.
Also. Ja. Und im August 2019 gab es einen Borisov-Komet, der hunderte Meter wohl groß gewesen sein muss, hat keine anomalen Eigenschaften gezeigt, aber sie waren auf jeden Fall interstellare, das heißt von außerhalb des Sonnensystems, so habe ich das verstanden.
Genau.
So, und dann hat er also ein paar Bilder gezeigt und auch seine Beobachtungssysteme gezeigt. Das ist also so eine Art Beobachtungsstation, die besteht aus verschiedensten Sensoren. Da kostet insgesamt kostet so eine Beobachtungsstation $250,000. Da ist zum Beispiel bei den Sensoren eine Dalek-Infrarot. Dalek nennen die das. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie die Dalek bei Doctor Who, dieses Ding. Und Infrarotkameras in alle Richtungen, um den Himmel im Infrarotbereich zu überwachen. Da passieren ja die interessantesten Sachen. Und dann gibt's noch ein AMOS-System für akustische Überwachung. Dann haben sie noch ein Skywatch-System. Das ist ein passives Radarsystem. Das akustische Überwachungssystem macht auch im Infraschall- und Ultraschallbereich Aufnahmen. Dann haben sie noch eins, das heißt Pac-Man, das zeichnet die Umweltbedingungen auf, wie Magnetometer, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Dann wird auch das Mikrowellenspektrum beobachtet. Und sie haben noch eine hochauflösende Kamera, und das alles ist mit Cloud Computing verbunden, und die Daten werden dann mit den Starlink-Satelliten von Elon Musk in die Cloud hochgeladen und dann dort analysiert. Es gibt derzeit offenbar 2 Beobachtungsstationen vom Galileo-Projekt. Eine, die heißt Pigeon Site, und dann haben sie noch eine Oberon Ranch seit September 2023. Und es werden sogar auch Satellitenbilder verwendet, um nach unten zu schauen. Und sie wollen natürlich weitere solche Überwachungsstationen installieren, kostet aber, wie gesagt, ziemlich viel Geld. Und da hat Avi Loeb auch gesagt, also wenn es hier im Publikum einen Investor gibt, der eine Sensorstation nach seinem Namen will, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Vielleicht haben wir demnächst die Warren Beatty-Sensorstation oder die, weiß ich nicht. Also es sind wirklich jede Menge Investoren dabei gewesen. Dann hat er über diese interstellare Meteorexpedition geredet im Juni 2023, die 1,5 Millionen gekostet hat. Da sind die mit dem Boot in den Atlantik, Pazifik gefahren, dort, wo sie sind nämlich darauf aufmerksam gemacht worden vom Verteidigungsministerium, dass dort wirklich was runtergekommen ist.
Entschuldigung.
Heute ist mal gähnen erlaubt, oder? Es ist jetzt nach der Zeit in San Francisco, es ist jetzt früh um 6 oder so.
6 Uhr morgens, ne? Wir haben 3 Uhr. 4 Uhr haben wir jetzt, ja, also 7.
Und ich habe die Nacht durchgemacht jetzt. Also bitte behalte das immer im Hinterkopf. Darüber hat er ja schon mal geredet. Sie sind mit dem Schiff da rausgefahren, haben mit einem großen Magneten so kleine Metallkügelchen aufgesammelt, 717 Stück an der Zahl, und haben die untersucht, haben rausgefunden, die Eisenisotope sind anders. Und die Zusammensetzung, das sind ganz komische Elemente dabei, wie Lanthanum, Beryllium und andere. Und diese Zusammensetzung dieser Metallstruktur, dieser metallischen Kugeln, die ist ganz anders als das normalerweise im Sonnensystem vorkommt. Er hat auch was dazu gesagt, dass er in der Mainstream-Presse kritisiert wird, dass da Leute behaupten, das ist nur Kohlenasche, Coal Ash. Mhm. Und er sagte, also bitte Leute, wir haben einen Magneten eingesetzt, um die Dinger vom Meeresgrund hochzuholen. Wie soll denn, Coal Ash enthält nur sehr wenig Eisen, ja, also das ist ausgeschlossen, dass wir das verwechselt haben.
Naja, zu seinen Regeln gehört ja auch, freunde dich nicht mit Wissenschaftsbefürwortern in Anführungszeichen an, die Fakten ignorieren, die nicht mit ihren Modellen übereinstimmen. Also das
genau, ist er hatte, konstanten, ja. Er hatte einen ganz ähnlichen Vortrag ja auch schon vor 2 Wochen in Paris an der Sorbonne gehalten, da hat er auch den Namen genannt, den er damit meinte, ein uns allen bekannter Spieleentwickler, der von den Massenmedien hofiert wird als der große Verteidiger der Wissenschaft. Und klardenkender Mensch, der hat gesagt, nee, also solche Leute sollte man auf jeden Fall meiden und behalten wir die Augen auf dem Ball, nicht auf dem Publikum. Vermeiden wir Schlamm.
In die höchsten Höhen der wissenschaftlichen Praxis, wo der Sauerstoffgehalt für deine Kritiker zu niedrig ist, auch hübsch. Ja?
Genau. Und er hat dann auch am Schluss einen sehr, sehr weisen Satz gesagt, es ist wichtig, ein Optimist zu sein, denn das Leben ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. So sehe ich das auch. Genau so sehe ich das. Avi ist klasse. So, und dann kam Beatrice Villarroel dran. Und die möchte ich hier gleich nochmal zeigen.
Typische Schwedin, ja. Wie kommt das eigentlich zustande?
Nein, ihre Familie stammt aus Spanien / Russland. Und sie hat eigentlich gar keine große Verbindung mehr mit Spanien, hat aber mal eine Weile in Spanien gelebt, spricht auch Spanisch, spricht auch Russisch, spricht auch Englisch und Schwedisch. Also sie ist eine unglaublich helle und schlaue Person und so eine unglaublich sympathische noch dazu. Also wir haben uns wirklich super dufte verstanden und werden auf jeden Fall in Zukunft noch viele Sachen miteinander besprechen. Sie ist Assistenzprofessorin am Nordic Institute in Stockholm, wenn ich das richtig mich erinnere. Ich muss nochmal gucken, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Assistant Professor am Nordic Institute für theoretische Physik in Schweden und sie ist Direktorin des BASCO-Projektes und da geht es eben darum, dass man auf alten Fotoplatten Objekte findet, die möglicherweise dann verschwinden. Also die Idee ist sozusagen auf alten Aufnahmen, bevor es Satelliten gab, UFOs im Weltall zu entdecken. Und sie hat tatsächlich also darüber geredet. Sie hat fotografische Platten von den 50er Jahren untersucht, die weniger sensibel sind als CCD-Sensoren. Aber es gab halt damals noch keine Satelliten und darum ist das halt so gut, um Yeti-Forschung zu machen. Sorry,
solange du nicht Yeti-Forschung sagst, geht's ja noch.
Ne? Yeti-Forschung. Sie hat Terabyte von Bilddaten in der automatisierten Suche durchforstet 600 Millionen Objekte und hat dabei Tausende von kurzlebigen Erscheinungen festgestellt. Also sowas wie Blitze, die innerhalb von 15 Minuten auf der einen Fotoplatte sind sie drauf und auf der anderen nicht. Und da hat sie zum Beispiel am 12. April 1950 neun gleichzeitig auftauchende solche Erscheinungen gefunden, die dann auf der einen Platte drauf waren. Ein paar Minuten später waren sie halt nicht mehr drauf. Und sie haben das genau untersucht. Sie haben keine astrophysikalische Erklärung dafür.
Also Objekte, die nicht einfach am Sternenhimmel sind, sondern erscheinen und wieder weggehen.
Das genau, die Sinn gehen dann wieder weg. Und was soll das also gewesen sein? Ja,
UAPs.
Also es gibt keine astrophysikalische Erklärung dafür. Meteore und alles scheidet alles aus. Sie haben sogar auch dass die Fotoplatte defekt wäre, geht nicht. Sie haben sogar, jemand hat gesagt, vielleicht hat jemand draufgespuckt auf die Fotoplatte und das ist das, was man
genießt, könnte ja sein,
ne? Oder drauf genießt. Und dann haben sie also die Spucke oder was auch immer auf der Fotoplatte verglichen mit dem, was man da sieht, und das passt also auch nicht. Es ist auch kein Nuclear Fallout, also keine Bildstörungen wegen Atomtests oder irgendwas. Es können auch keine Reflexionen von Satelliten sein, weil ja es vor Sputnik
keine Satelliten gab.
Und interessant ist, also sie haben wirklich mehrere Beispiele, wo diese komischen Objekte wie in einer Reihe aufgeführt sind, von zwei Daten auch, die interessant sind, und zwar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 28. Juli 1952 und 19.07.1952. Das sind auch solche Transienten, also solche komischen Erscheinungen. Und das waren übrigens genau die Tage, hat sie noch so nebenbei fallen lassen. Das waren übrigens genau die Tage, an denen diese UFO-Sichtungswelle über Washington DC stattgefunden hat.
Oh.
Also das kann natürlich ein purer Zufall sein, ja. Also sie ist natürlich, wie gesagt, die knallharte Wissenschaftlerin, die jetzt keinen Verschwörungstheorien oder esoterischen Spinnereien anhängt, aber es ist natürlich ein interessanter Zufall. Und sie hat jetzt vor, ein globales Netzwerk von Teleskopen aufzubauen, die synchronisiert sind und die genau halt dafür erschaffen sind, dass man solche flüchtigen Erscheinungen finden kann. Will also dabei, also ihr Ziel ist es, solche Objekte zu finden, die eine Sekunde oder so aufblitzen. Sie wollen ein ganzes Netzwerk davon schaffen, sie wollen die falschen Positiven ausschließen, und das letztendliche Ziel dieses Projektes der globalen Teleskopnetzwerke besteht darin, am Ende so ein außerirdisches Raumschiff zur Erde zu bringen, um es dort untersuchen zu können, was ich für eine super Sache halte. Und sie macht das auch zusammen mit einem hochrangigen Wissenschaftler, Dr. Geoffrey Marcy, Direktor des Space Laser Awareness und Direktor vom Great Breakthrough Listen Program. Also das ist, wie gesagt, die ist an der Top-Notch SETI Community dran. So, das Ganze, also 3 Jahre, wenn man das machen will, da kostet das pro Teleskop für 3 Jahre $200,000 für die Instrumente und für Sachen, die man da zusammenmieten muss. Also da braucht man eben auch Geld. Ich bin zuversichtlich, dass sich da wohl jemand finden wird, der ihr diese Forschung erlaubt. Und dann gab es Kevin Knuth, der ist ja ein Physiker, glaube ich, ein Associate Professor von Physics an der Universität von Albany. Ich frage mich jetzt nicht, in welchem Bundesstaat das ist. Und er hat geredet über die Physik von UAP und wie man die aufnimmt, wie man sie überwacht und was man über den Antrieb sagen könnte. Und er hat er ist Mitglied von UAPX. Das ist auch so ein privates Unternehmen, die also UFO-Sichtungen untersuchen, um zu gucken, was man da für einen Vorteil daraus bekommen kann. Und er hat vor allem am Anfang seines Vortrags gesagt, dass wir eigentlich im Moment in der Physik gar nicht so viel verstehen. Vor allem gibt es keine Quantentheorie über Gravitation. Die lässt sich nicht, das gibt's nicht. Und das könnte also, dieses Unwissen könnte also unsere Interpretation von unidentified anomalous phenomena beeinflussen.
Also und, er hat, glaube ich, darauf hin, dass mit der Quantentheorie der Gravitation, hat er als Beispiel gesagt, dass das physikalische Weltbild nicht so wasserdicht ist, dass man Phänomene, wenn sie gesehen werden, abtun sollte, weil sie mit der Physik nicht erklärbar sind. Weil das war sein Beispiel, das wäre ein wesentliches Element. Gravitation ist ja eine von den 4 Grundkräften. Kann man mit der Quantentheorie nicht erklären. Wir sind also nicht so weit, dass man sagen könnte, brauchen wir uns gar nicht mit beschäftigen, weil passt nicht in die Wissenschaft. Also das ist so ein bisschen das Gespräch, was du mal mit Harald Lesch hattest, ja. Ob die physikalischen Gegebenheiten, ob wir das wirklich alles verstehen. Also genau. Die Antwort von Kevin Knuth war nein, tun wir nicht. Und deswegen sollten wir, wie am Anfang der Wissenschaft, auch für Phänomene offen sein. Das heißt, wenn man etwas sieht, messen kann, erkennen kann, was nicht in die erklärbaren Strukturen reinpasst, dann sollten wir trotzdem uns damit beschäftigen, weil wir nicht allwissend sind, weit davon entfernt. Ja?
Genau. Also Kevin Knuth hat dann noch geredet über Also seine Idee ist halt anhand der Zeugenaussagen, was man so gefunden hat beim Nimitz-Vorfall, auf die technischen Eigenschaften dieser UAP zu schließen, auf die Antriebsfähigkeiten. Und hat er hat also angefangen mit den 5 Observables, mit diesen 5 beobachteten Eigenschaften laut Luis Elizondo. Beim Nimitz-Vorfall 2004, als diese Tic-Tac-förmigen Objekte um den Flugzeugträger vor der Westküste der USA geschwebt sind, da wurde beobachtet, wie dieses Tic-Tac so schnell beschleunigt hat, in nur 0,78 Sekunden von 28.000 Fuß, also knapp 10 Kilometer Höhe auf Null, also bis zur Meeresoberfläche. Und der hat ausgerechnet, wie viel Energie dafür nötig war, für diese blitzschnelle Beschleunigung und für diese krasse Geschwindigkeit. Und der ist drauf gekommen, das sind 1100 Gigawatt. Das ist also ein Vielfaches von dem nuklearen Output der USA, wenn ich mich hier richtig erinnere. Wie gesagt, es wäre sehr viel einfacher gewesen, darüber zu berichten, wenn ich was hätte mitfilmen dürfen oder zumindest ein Tonband laufen lassen können. Aber so muss ich mich auf meine eigenen Notizen verlassen. Er hat auch gesagt, dass er hat auch Hermann Oberth zitiert. Ach so, er hat Hermann Oberth zitiert, hat gesagt, da gibt's unglaubliche Geschwindigkeiten, die durch Radarbeobachtungen bestätigt worden sind. Also Hermann Oberth ist ja der Vater der
Raumfahrt,
der dann in die USA gegangen ist. Und er hat also auch der französische Wissenschaftler Claude Boer vom Centre National de Recherche Scientifique, also vom Nationalen Forschungszentrum in Frankreich, hat ja auch Radarbeobachtungen eines Objekts dokumentiert, das Geschwindigkeiten bis zu Mach 350 erreicht hat. Also die 350-fache Schallgeschwindigkeit, was natürlich völlig unmöglich ist nach unserer Physik. Und hat eben gesagt, es gibt eben solche UAP, die schon immer mit Überschallgeschwindigkeit beobachtet worden sind. Die zeigen keine Anzeichen von Energiefreisetzung beim Abbremsen oder Anhalten. Und er hat auch gesagt, es sind auch elektrische und magnetische Effekte festgestellt worden. Hat gesagt, die können auch zwischen verschiedenen Umgebungen wie Luft und Wasser hin und her wechseln. Das wird ja als Transmedium Travel oder Transmedium Reise bezeichnet. Und hat da einen Fall beschrieben von einem David Barnett in Neuseeland. Ich muss noch mal kurz gucken hier in die, genau. Und zwar im Februar 1987 gab es einen Vorfall 175 Meilen nordöstlich von Neuseelands Nordinsel. Es war nämlich so, dass man dort ab November 1986 versucht hat, bei täglichen Übungen unterseeische Objekte aus dem Pazifischen Ozean dort anzulocken. Das Schiff wurde also laut diesem Bericht von einem großen USO, wir nennen das jetzt mal USO, unterseeisches Objekt, unidentifiziertes Submerged nennen die das, also unidentifiziertes unterseeisches Objekt. Das Schiff wurde von dem verfolgt, es war 50 Meter breit und 800 Feet ist 250 Meter.
250 Meter ungefähr, also größer als das größte U-Boot, die Typhoon-Klasse, die jemals gebaut worden ist.
Genau, 30% länger wurde das Schiff verfolgt, erst in 20 Kilometer Distanz und ist dann in 25 bis 30 Sekunden aus dieser 20 Kilometer Distanz direkt unter das Schiff geschwommen oder geschwommen.
Also das Marineschiff, das es beobachtet hat, also das es erfasst hat über das Sonar. Ja.
Und dabei ist dann alle Elektrizität an Bord ausgefallen. Sie haben dann also auch ausgerechnet, dass die Minimalgeschwindigkeit 1492 Meilen pro Stunde war, also über 2000 km/h wahrscheinlich. Und die Mindeste,
das ist mehr.
Die Mindestbeschleunigung war 4,5 G. Mit unglaublichen Geschwindigkeiten von fast 3000 Meilen pro Stunde. Und interessanterweise wurde dieses Objekt aber auf dem Sonar beobachtet. Und er hat auch mehrere Beispiele gebracht und gesagt, dass also diese Transmedium-Geschichte, dass die Objekte aus der Luft ins Wasser wechseln und zurück, dass das schon seit über 140 Jahren berichtet worden ist. Da gibt's also auch, der erste Fall war von 1879 aus dem Persischen Golf und hat deswegen vorgeschlagen, dass wir unsere Ozeane beobachten sollten, aber auch die Ozeane im Sonnensystem. Da gibt es ja eben auch auf anderen Himmelskörpern, ich glaube, es gibt so einen Jupitermond, wo es auch Ozeane gibt. Da sollte man auf jeden Fall auch mal gucken. Und er hat auch am Ende noch kurz erwähnt, dass er jetzt ein Projekt beginnt mit Professor Matthew Sydagis von der Albany University zu der Frage, wie man UFOs anlocken könnte, um sie zu untersuchen. Man weiß ja, dass die UFOs Atomwaffen irgendwie erfassen oder detektieren können. Wie machen die das eigentlich? Und deswegen hat jetzt sein Kollege, der Professor Sydagis, einen Lithium angetriebenen Nuklear Fission Reactor, also ist das Fusion? Nee,
Fission ist Spaltung, Kernspaltung.
Ein Lithium angetriebenen Kernspaltungsreaktor erfunden, mit dem man die UFO-Beobachtungsanlagen betreiben kann. Und das ist also jetzt das Projekt. Also
Köder, wie ein Angelköder.
Wie ein Köder, genau. Genau, das ist jetzt also der Plan. Und dann gab es ein Roundtable-Meeting mit Avi Loeb, Beatrice Bearuel und Kevin Knuth. Und da wurde Avi gefragt, sind sie schon mal vom Geheimdienst kontaktiert worden? Und da hat er so ein bisschen rumgedruckst und hat dann aber gesagt, wir machen ja alles öffentlich. Und es waren Leute von Arrow da, also aus dem Pentagon, und wollten von uns wissen, wie unsere Technik aussieht. Es war sehr kollegial. Wir interessieren uns ja auch nur für Sachen, für die sich die nationale Sicherheit nicht interessiert.
Und das mal stimmt.
Ja, doch, ich meine, sie müssen sich ja an öffentliche, sicherlich wird er sich auch irgendwo mal mit irgendwelchen Geheimdiensten unterhalten haben. Das lässt sich doch in dem Bereich gar nicht
vermeiden. Er hat ja gesagt, er hat sich mit ihnen unterhalten und sie waren freundlich und das, was sie machen, ist normalerweise, weil geheimdienstlich ging es ja in erster Linie darum, dass keine Erkenntnisse über Fähigkeiten und Sources and Methods, wird man sagen, oder das, was technisch möglich ist, nicht nach außen dringt, oder das, woran gearbeitet wird, nicht nach außen dringt. Da ist er ja nicht. Er ist ja, wenn er da Objekte, die durchs Weltall reisen, ist er nicht im Bereich der nationalen Sicherheit unterwegs.
Genau. So, und dann dann gab es noch einen Vortrag von Gary Nolan über die Material Science, also über die Materialwissenschaft, Werkstoffkunde oder wie nennt man das auf Deutsch, von UAP.
Materialwissenschaften.
Hintergrund ist, dass es ja eine ganze Reihe von Materialien gibt, die da geborgen worden sind von angeblichen UFO Zwischenfällen, und er hat mehrere Beispiele gebracht. Er hat aber erstmal darauf hingewiesen, dass eigentlich an der Stanford University das Ganze, alle großen Durchbrüche, die dort gemacht worden sind, allein in seinem Bereich, die waren alle von der Exobiologie angetrieben. Die Leute an seinem Institut, die fanden das schon immer alle interessant, und dabei sind also ganz krasse Entwicklungen und Patente zustande gekommen und sehr viel Geld verdient worden damit. Er hat das auch deshalb erwähnt, dass um den anwesenden Investoren zu zeigen, dass hier ein echtes Potenzial darin liegt, wenn man das untersucht. Und dann hat er über die UAP Materialanalyse gesprochen. Er hat ja durch Jacques Vallée ist ja damit ja in Verbindung gekommen, der eine ganze Reihe von solchen Materialien gesammelt hat im Laufe der Jahrzehnte und hat gesagt, er hat Materialien von mehreren Fällen vorgestellt, und zwar hat er einen Fall in Big Lake Park, Council Bluffs in Iowa von 1977 dargestellt, vom 17.12.1977. Er hat dort auch ein Foto gezeigt. Damals haben mehrere Objekte ein schwebendes Objekt gesehen, mehrere Zeugen ein schwebendes Objekt gesehen, und irgendwas ist davon zum Boden getropft. Und dann hat er ein Foto gezeigt von so einer großen Lache von Metallschlacke, die gerade im Prozess der Abkühlung war. Und davon wurden also 5 Teile untersucht, und die Analyse hat ergeben, dass die Materialzusammensetzung dieser gefundenen Metallschlacke total stark variiert hat, egal also wo man jetzt gerade, wo man die Probe genommen hat, das war immer völlig unterschiedlich. Der hat gesagt, die waren völlig unterschiedlich, so wie Schokolade und Eiscreme und Erdbeere. Also so unterschiedlich waren die. Mhm. Und er sagte, es ist aber wirklich komisch, weil wenn du ein Material herstellst, dann das an verschiedenen Stellen so unterschiedlich ist, dann kriegst du strukturelle Probleme, dann bricht das irgendwo oder so. Also das muss aber auf einen industriellen Prozess hingedeutet haben. Und dann hat er sich gefragt, wie man das noch besser untersuchen könnte und hat dann erstmals, soweit ich weiß, Ergebnisse seiner Atomsondentomographie vorgestellt. Also da werden sozusagen auf Nano- oder Atomebene wird dann geguckt, wie das zusammengesetzt ist. Die Probe wird dann Atom für Atom untersucht und es wird eine 3D-Karte von der Position erstellt. Und dann hat er auch eine 3D-Animation gezeigt von dem Material von Council Bluffs, was er da untersucht hat. Und hat gesagt, also die Daten zeigen klar, das ist was industriell hergestelltes, aber wir wissen nicht, wofür und
also
was
soll industriell das. Industriell heißt in dem Zusammenhang, glaube ich, einfach Prozess. Also dass da nicht, dass da ein Kraftwerk am Himmel rumgeflogen ist, sondern das ist ein Prozess, der etwas hergestellt hat, von dem wir diese Restbestände gefunden haben. Ich würde dich nochmal bitten, nochmal als Erinnerung, das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich hatte ja in meiner Arte-Doku, war ich ja in Schweden, wo diese sogenannten Geisterraketen beobachtet worden sind, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo mit großem Aufwand auch geforscht wurde, wo Leute gesehen haben, übrigens auch transmedial, wie die in die Seen verschwunden sind. Und man hat sogar Abdrücke am Seeboden gefunden davon. Also in einer Größe, die nicht mit einem versenkten Ruderboot hergestellt werden konnte oder irgendwie so Kornkreisfälschung. Und es gab mehrfach Leute, die haben sogar Teile abgegeben, also wo die sagten, es tropften Sachen von den UFOs zu Boden. Und die Beschreibung von den Behörden war Schlacke, dass es sich nur um Schlacke handelte. Die wollten irgendwelche technischen Geräte, wollten die finden. Aber das sollte vielleicht die Frau Villaruel sich mal mit beschäftigen. Ich hatte das drin. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber das wäre in diesem Zusammenhang ja durchaus interessant, weil das eine ganz ähnliche Beschreibung des Vorgangs ist, von dem, was hier jetzt mit der Metalllache angegeben wird.
Ja, naja gut, ich weiß nicht, ob Beatrice da was machen kann, weil die ist ja eher für UFOs im Weltall. Ja,
und aber irgendjemand in Schweden sollte sich damit mal beschäftigen. Wenn man jetzt das hier hört, ja, das ist so analog zu dem, was da beschrieben wurde. Die haben das ja als Kometen eingeschätzt.
Es gab ja auch noch mehrere solche Fälle. Mhm. Was mir neu war, dass es dass es auch bei dem berühmten Fall von Socorro, New Mexico, wo der Polizist Lonnie Zamora, ja, wo der Polizist einen Falschfahrer verfolgt hat und dann auf so ein gelandetes Objekt aufmerksam geworden ist, dass von dem Fall eben auch solche Trümmerteile existieren und die haben sie auch untersucht und die bestanden aus Aluminium und Zink und die Verunreinigungen waren ungleichmäßig verteilt und das Aluminium war unglaublich rein. Es war nur ein Sauerstoffatom drin, sagen sie, und war mit Zink auf sehr präzise Weise verbunden. Also so wirklich hier bis hierhin Zink und dann hier nächste Atomschicht gleich Aluminium. Also so krass präzise miteinander verbunden, dass man sich gar keinen Prozess vorstellen kann, wie man das normalerweise machen kann. Und er hat gesagt, wofür, warum? Das deutet auf jeden Fall auch auf einen industriellen Prozess hin. Und er hat auch das analysierte Material von dem Ubatuba-Fall von 1957 in Brasilien. Da ist ja auch so ein Objekt über diese Stadt Ubatuba geflogen, über den Strand. Und dabei ist Material runtergetropft. Und das hat er auch untersucht und auch festgestellt, die Isotopenverhältnisse in einer der beiden Proben war auffällig und hat geschlossen, dass hier also mit Isotopen statt mit Elementen gearbeitet worden ist. Mhm. Das Material an sich zeigt keine Anzeichen von Technologie, aber das Material ist eindeutig Ergebnis eines industriellen Prozesses, sagt er. Und es gibt einen ungewöhnlichen Gehalt an reinem Silizium mit Verunreinigungen. Und das war schon 1950 in Brasilien. Warum, sagt er. Ja, und dann hat er noch seine Initiative, das Stardust Repository, vorgestellt, wo es darum geht, dass man möglichst viele Labore und Analyseinstrumente zusammenbringt, um eben solche Trümmerteile mit standardisierten Tests zu untersuchen und das unter einem Dach zu organisieren. Das soll durch Spenden oder Zuschüsse finanziert werden. Die Daten sollen öffentlich gemacht werden, um die Forschung in diesem geheimnisvollen Bereich voranzutreiben. Und dann kam mein absolutes Aha-Erlebnis an diesem Tag, weil du bist ja, du musst dir vorstellen, du sitzt da also in einem Raum von Leuten, die du gar nicht kennst, du hast keine Vorstellung, wer die alle sind, ja, tippst die ganze Zeit mit, hast eigentlich keine Zeit, darüber nachzudenken, und dann tritt da ein Mann ans Mikrofon bei der Frage-Antwort-Runde von einem, sagen wir mal, sehr großen und sehr bekannten amerikanischen Rüstungsunternehmen und fragt Professor Nolan, ist das, was Sie hier gezeigt haben, derselbe Datenbestand, der auch schon den auch schon Dr. Eric Davis gezeigt hat? Und da sagt Professor Nolan, nö, also das ist jetzt hier was Neues, das haben wir jetzt erst am Freitag hektisch noch zusammen gesammelt. Also die Antwort ist nein, also es ist was Neues. Und dann sagt dieser Mann von diesem berühmten großen amerikanischen Rüstungsunternehmen, also wenn diese Materialien geeignet sind, um Abschirmungseffekte zu erzielen, Shielding Effects, dann würde ich mich gerne mal mit Ihnen nachher in Ruhe darüber unterhalten. Und da hat Professor Nolan gesagt, ja klar, gern. Mhm. Und dann gab es eine Pause.
Dann weißt du halt, wie sowas funktioniert.
Und ne? Da ist mir erstmal klar geworden, was das für eine krasse Runde ist. Ja, mhm. Du bist dort mitten im Herzen, im Zentrum der dort, wo die Entscheidungen gemacht werden. Ich habe mich danach auch noch mit einem sehr bekannten UFO-Forscher auf der Terrasse darüber unterhalten und habe gesagt, ich kann es überhaupt nicht fassen, was das hier für einen krassen Unterschied gibt. Also jeder normale Deutsche, der seine UFO-Bildung aus dem Fernsehen hat, dem explodiert hier wahrscheinlich der Kopf, ja, weil der das gar nicht für möglich hält, dass in Deutschland das Thema völlig runtergeredet wird und da wirst du für lächerlich, für bekloppt gehalten, wenn du dich dafür interessierst. Und hier an der Stanford University hast du milliardenschwere Investoren, die Top-Notch-Wissenschaftler der Welt, die hier darüber reden, wie man die geborgenen UFO-Trümmerteile technologisch nutzbar machen kann und wo man die Kohle dafür auftreibt und so weiter. Ich meine, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und da hat der gesagt, naja, klar, so ist das. Die Amerikaner, die sind halt praktisch veranlagte Leute. Wenn du denen was Anormales bringst, dann sagen die, hey, lass uns das mal untersuchen, das ist doch spannend, vielleicht können wir da irgendeinen Nutzen draus ziehen. Und wenn du aber mit sowas nach Europa gehst, dann sagen die Europäer, nee, also das passt ja überhaupt nicht zu unserer Philosophie, das kann ja gar nicht sein, es kann ja gar keine UFOs geben, wo sollen die denn herkommen? Deswegen kann ja auch gar nichts dran sein und deswegen untersuchen wir das nicht.
Nee. Und sorgen Sie bitte dafür, dass der Mann, der darüber geredet hat, seinen Posten als Professor verliert.
Ja. Und das ist der Grund, warum Europa hinten runterfällt. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, über diese Sache zu reden. Und an der Stelle, wie gesagt, der Verweis auf die vielen weiteren Leute, die hier noch gesprochen haben, nämlich unter anderem der ehemalige Inspector General der Geheimdienste, Charles McCullough III., der Anwalt ist von David Grush, und auch der Anwalt oder der Berater der Sol Foundation. Es hat auch Christopher Mellon gesprochen. Es hat Carl Nell gesprochen, der Oberst, der eine, und das ist einer der wichtigsten Beiträge, über den wir jetzt im Detail reden werden, denn der hat mit dem Gesetz zur kontrollierten Offenlegung von Regierungsinformationen über UAPs ganz eng zu tun und hat darüber geredet. Und es gibt da einen genauen Fahrplan, was jetzt bis 2030 passieren soll. Das hat er dargestellt. Das war sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich Christopher Mellon und Jonathan Berthe aus Belgien, der auch das Ganze aus der europäischen Perspektive berichtet hat. Was bedeutet das auch für die Wirtschaft in Europa? Das ist eine wichtige Sache. Aber es wurden eben auch die Sozialwissenschaften besprochen, nämlich was ist das überhaupt für ein Phänomen? Da war zum Beispiel ein Highlight für mich die Religionswissenschaftlerin Diane Walsh-Pasulka, die ja wichtige Bücher geschrieben hat, unter anderem ihr letztes Buch Encounters, wo sie diese neue Weltsicht der Leute porträtiert hat, die solche UFOs gesehen haben und wie das die Gesellschaft verändern wird. Wahnsinnig spannend. Wie gesagt, den Rest seht ihr bei uns auf exomagazin.tv. Und ich möchte bitte nochmal um euer Verständnis werben. Ich muss irgendwie meine Kosten wieder reinkriegen, sonst kriege ich Stress mit meiner Frau. Also bitte.
Wer wollte das?
Genau, wer wollte das? Bitte, habt Mitleid mit mir, geht auf exomagazin.tv. Aber ihr findet ja dann nicht nur diese Sendung, sondern auch noch viele andere spannende Informationen nur für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst findet. Und das, was ihr jetzt hier über diese Soul Foundation Veranstaltung hört, das findet ihr garantiert nirgendwo anders. Im deutschsprachigen Raum sowieso nicht. Und damit sind wir hier auf YouTube fertig und wir sehen uns gleich weiter auf ExoMagazin TV.